Vom Heft Jünger ausbilden wie Jesus. Heute die Lektion Nummer 9, Jüngerschaftsmethoden. Der zweite Teil. Wir hatten ja letzte Woche angefangen und sind bis hier zum Thema, man muss den Erfolg der Methode überprüfen. Und heute geht's weiter mit der Überschrift, um den Erfolg zu messen, müssen wir die Ziele kennen. Ja. Klingt jetzt alles so ein bisschen neu, ne, weil man denkt, ja, Jesus hat ja nicht über Ziele geredet, er hat nicht über Methoden geredet und ja, das. Aber letzte Woche habe ich euch gezeigt, dass Jesus doch methodisch war, obwohl er nie gesagt hat, ich habe eine Methode und die sieht vollermaßen aus. Aber er hat eine Methode benutzt, die sehr ähnlich war, als ja viele, viele andere Meistern, das heißt Lehrern, Professoren jener Zeit, obwohl es ja damals ja die Menschen ja nicht Professoren hießen, sondern Rabbis oder Philosophen und Meistern, ne, die Namen waren ja anders, aber die Idee dahinter ist die gleiche. Menschen, die anderen lehren, die Lehrlinge haben, die Schüler haben, Studenten haben, wie hier Paulus, der hat studiert bei seinem Professor, der hieß Gamaliel, ne? Gamaliel, das war der, ich sag mal so, der Professor von Paulus und so weiter. Das heißt, Jesus hat ja die Methode benutzt, die man damals benutzt hat, und ich konnte euch nachweisen, dass die ja, sagen wir so, im Grunde viele Ähnlichkeiten nachweist, auch weist, wie heute die Hochschulen aufgebaut sind, Hochschulen oder Ausbildungsstätten und so aufgebaut sind. Ja, ich sag mal so, respektiert, ne, die entsprechenden Umstände respektiert. Aber die Idee dahinter ist immer die gleiche. Lernen in einer systematischen Art und Weise. Nicht einfach so, ja, heute, was werden wir heute studieren, egal, irgendwas. Nein, nicht so, sondern Jesus hat sich so schon Gedanken gemacht, was muss ich meinen Jüngern beibringen. Und ja, wir hatten geendet letzte Woche mit der Frage, man muss den Erfolg der Methode überprüfen. Und ich habe dafür den Vers benutzt, Matthäus 7,19. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Matthäus 7,19. Gott fragt sich, bringt dir dieser Baum eine gute Frucht? Hat es ein Ergebnis gebracht? Und wir wissen, dass ja dieser Baum ja nicht ein Baum ist. Gott ja macht sich ja keine Gedanken wegen Bäume, ob sie ja Früchte tragen oder nicht. Sondern Menschen. Es geht um Menschen. Ob Menschen gute Frucht bringen, ne? Weil es könnte ja auch ein Baum eine schlechte Frucht bringen oder keine Frucht bringen. Aber nein, wir sollen gute Frucht bringen. Das ist der Punkt, ob wir was getan haben mit unserem Leben, ob wir für etwas für Gott gemacht haben, was sinnvoll ist, ob wir ein bestimmtes Ziel erreicht haben. Und welches ist dieses bestimmte Ziel? Deswegen, um den Erfolg zu messen, müssen wir die Ziele kennen. Versteht ihr? Viele wissen nicht, was das Ziel der Jüngerschaft ist. Und deswegen sind sie nicht in der Lage zu sagen, war jetzt diese Jüngerschaft erfolgreich oder nicht. Versteht ihr? Dann gehen die Leute und sagen, ja, ich denke schon, mir scheint es, ne, dass es ja ist und so weiter. Das heißt, jeder, ne, denkt und fühlt und so weiter. Aber wir haben doch ein Kriterium. Die Bibel nennt uns ja Kriterien, um zu gucken, ob eine Ausbildung, ne, ob eine Schulung ein Erfolg war. Einige meiner Schulkollegen, als ich Kind war, die wollten nicht zur Schule gehen, die mochten die Schule nicht. Aber dann haben ihre Eltern sie gedrängt und gesagt, ja, wenn du einmal älter bist, wenn du einmal ein Jugendlicher bist oder wenn du einmal ein Erwachsener bist, ja, dann brauchst du eine Schulbescheinigung, damit du eine Arbeit bekommst. Und dann haben ja viele Kinder dann studiert, gedacht, okay, ne, ich brauche später eine Bescheinigung, dass ich zur Schule gegangen bin, und so, deswegen studiere ich und das ist hier ganz falsch. Ja, und so ähnlich, wenn wir hier diese Schulung machen, ich gebe ja keine Bescheinigung. Ja, wenn einer von euch eine Bescheinigung möchte, kann ich dann auch geben eine Bescheinigung. Aber es geht nicht darum, um die Bescheinigung, zu sagen, hier, ich habe eine Bescheinigung, ich hänge die mir an die Wand, sondern um etwas anderes. Um etwas anderes. Und wenn hier, wenn man fragt, ja, einer, der zum Beispiel hier die Grundschule erfolgreich abgeschlossen hat, dann fragt man sich, ja, wie kann man wissen, ob er das erfolgreich abgeschlossen hat? Dann muss man gucken, ja, kann er lesen und schreiben? Kann er das? Kann er einen Stift nehmen, Papier und schreiben? Kann er hier, einmal eins, das heißt 5x5, 10x10 oder so, kann er diese Aufgaben lösen? Ne? Und hier, weiß er hier, wer der Kaiser oder der König von Deutschland im 18. Jahrhundert war oder so, ne, Geschichte und so, oder in welchem Land wir leben, etc. Das heißt, kann er diese Fragen beantworten oder nicht? Kann. Ne? Merkt ihr, dass ich hier das Verb können benutze? Kann. Er kann das machen oder nicht? Wenn jetzt einer die Grundschule gemacht hat und man fragt ihn, wie viel ist 3x3? Und dann sagt er, ich weiß nicht. Ja, warum bist du dann zur Schule gegangen? Wieso hast du dann das geschafft? Wieso haben die Lehrer dir das bescheinigt, dass du das gemacht hast? Und genauso ist es ja bei der Jüngerschaft. Was ist dann das Ziel der Jüngerschaft? Es hat mit Können zu tun. Können, etwas können. Was sollen wir dann können? Was soll ja einer können? Ne? Weil es geht hier in diesem Heft um, wenn ihr selber Jünger habt, wie könnt ihr auf das Leben eurer Jünger schauen und gucken, können meine Jünger bestimmte Sachen? Können die das tun? Wenn sie das können, dann ist die Jüngerschaft erfolgreich. Wenn sie das nicht können, dann ist sie nicht erfolgreich. Ja, diese Sachen, okay, ganz grundlegende Sachen, selbstständig beten, selbstständig die Bibel lesen, selbstständig die Führung des Heiligen Geistes empfangen, selbstständig zur Gemeinde zu gehen, selbstständig die Gemeinde finanziell unterstützen, ohne dass jemand da immer sagen muss, ja, weißt du, du musst beten, du musst das machen. Ne? Das heißt, unabhängig, selber, das sind ja so kleine Punkte, die man guckt. Ne? Und ja, wie auch einer, der eine Ausbildung macht. Wenn jemand eine Ausbildung macht zum Kfz-Mechaniker, aber weiß nicht, wie man hier einen Schraubenzieher benutzt, ne? Versteht ihr? Dann fragt man sich, wie hast du geschafft? Wie hast du die Ausbildung geschafft, wenn du ja nicht einmal einen Schraubenzieher benutzen kannst? Versteht ihr? Das heißt, das muss ja übereinander passen, das, was man gelernt hat, mit das, was man kann in der Praxis. Und was ist dann dieses Können, was unsere Schüler, unsere Jünger, was sind die Fähigkeiten, die sie vorweisen können? Hier Jakobus 1,22. Jesus, würdest du bitte lesen?
Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Jakobus 1, Vers 22.
Ja, wir haben ja 156 Schulungen sind die 12 Hefte, die wir schon hinter uns haben. 156 Schulungen, die ihr ja größtenteils gehört habt. Aber das müssen wir auch, ne, das müssen unsere Jünger tun, was sie da gelernt haben. Und ja, am Anfang sind die Lektionen ja ganz deutlich. Hier im Heft Nummer 2 zum Beispiel. Fasten und wie gesagt, beten, Bibel lesen, jeden Tag selbstständig eine Andacht machen, wissen, wie man richtig betet und diese ganzen Sachen, die ihr raushören müsst aus euren Jüngern. Das heißt, raushören im Sinne von, wenn man sich unterhaltet mit dem Jünger, merkt man das, ob er wirklich betet oder ob er das nur gehört hat, ja, beten, wow, beten ist wichtig. Ne? Aber man hört das heraus bei der Unterhaltung, ob er das wirklich tut, jeden Tag in seinem Leben. Und wenn er das nicht tut, dann, wie gesagt, diese geistliche Elternschaft besteht genau darin zu sagen, wie Eltern mit ihren Kindern, wenn sie merken, oh, mein Kind, das kann noch nicht sich selbst ja zum Beispiel anziehen, okay, dann muss man denen das beibringen, so oft, bis es das kann. Ne? Und so ähnlich, wenn wir merken, mein Jünger, der hat da Probleme in diesem Bereich und so, dann muss ich da nachhaken und nicht einfach sagen, da, das haben wir studiert, diese Lektion, das war ja die Nummer so und so und fertig, ne? Durchstudiert, das muss er dann wissen. Ne? Nein, da müssen wir schon hingucken, ob er das kann. Und ja, am Ende, die letzten zwei Hefte, was kann ich für Jesus tun? Da sind die ganzen Fragen mit Talente und Gaben und so, das haben wir ja studiert. Ich will, dass meine Jünger das auseinanderhalten können, dass sie selber suchen können, welches ist mein Talent oder meine Talente, welche ist meine oder welche sind meine Gaben, welches meine Beruf, und dass er das selber, ne, herausfindet, selbstständig, ja, weil wir können das ja nicht vorschreiben, du hast diesen und jenen Talent und Gabe, das geht nicht. Deswegen muss ich gucken, nachfragen, mein Jünger, beschäftigst du dich mit dieser Frage, welches mein Talent, wie kann ich Jesus dienen, was kann ich für Jesus tun? Ist dir diese Frage wichtig? Wenn dir diese Frage nicht wichtig ist, dann bitte bekehr dich. Ne? Weil ja, wenn man sich bekehrt, ne, schenkt man unser Leben Jesus, sagt Jesus, mein Leben gehört dir, was auch bedeutet, dass wir ihm dienen, dass wir für ihn uns, ne, engagieren. Ich, ne, meide hier das Wort arbeiten, weil es klingt so ein bisschen, ne, ich sage mal so, stark. Aber sich engagieren für Jesus, sich Gedanken machen, was kann ich für Jesus tun? Wie kann ich diese Frucht bringen in der Tat? Nicht nur hier immer am Freitag kommen, dahinsetzen, hören, ne, oder am Sonntag im Gottesdienst sich dahinsetzen und hören und dann wieder nach Hause gehen. Hier steht es, seid aber Täter des Wortes. Deswegen, wir als Ausbilder müssen schauen, ob unsere Jünger das dann auch machen, was wir beigebracht haben. Ob sie sich bemühen, ob sie, ob ihr Leben sich wirklich verändert hat. Ja, weil diese Jüngerschaft, die zielt, das Leben unserer Jünger zu ändern. Unserer Jünger muss ein anderer Mensch sein nach 3 Jahren. Nach dem ersten Jahr muss er diese Sachen können, diese grundlegende Sachen, das geistliche Leben, das eigene geistliche Leben zu verwalten, aufrechterhalten. Das muss er können in der Praxis. Wenn er, ich sage mal so, wenn mein Jünger nach diesem ersten Jahr der Jüngerschaft, ich sage mal so zufällig, ich weiß nicht warum, an den Ende der Welt umzieht, dann muss ich wissen, dass er dort, ne, ich sage mal so, wenn er da umzieht auf einen Berg, wo es kein Internet gibt, kein Telefon, kein nix, dann muss ich wissen, dass er dort das machen wird, dass er dort sein geistliches Leben aufrechterhalten wird, ohne dass ich da jeden Tag nachfragen und wie ist das, betest du und so weiter, versteht ihr? Ne, das ist das Ziel vom ersten Jahr. Und dann geht's weiter bis zum Ende vom 3. Jahr, ne, wo das Ziel dann ist, ja, was kann ich jetzt tun? Und jeder von euch, ne, ist ja in einer verschiedenen Phase. Das heißt, einige haben ja schon die 156 Lektionen hinter sich, die anderen noch nicht. Ne, deswegen, wer das noch nicht durch hat, ne, versteht, dass ich hier meine etwas, das noch vor euch liegt. Aber die das schon hinter euch haben, ne, das ist wichtig. Beschäftigt ihr euch mit dieser Frage, welche sind meine Talente, welche sind meine Gaben, welche ist meine Berufung? Wenn ihr das nicht macht, dann habe ich ja einen Fehler gemacht, versteht ihr? Ja? Ihr seid meine Jünger und wenn ihr das nicht macht, dann habe ich einen Fehler gemacht. Und ja, aber ich hoffe, ihr beschäftigt euch mit dieser Frage, weil ja die Antwort ist ja persönlich. Ich kann die Frage für euch nicht antworten. Dann lasst mich mal hier ganz klar 3 Ziele nennen. Wie kann man sagen? Ein einziges Ziel haben wir und dieses einzige Ziel in 3 Punkte zusammenfassen. Welche sind ganz konkret die Ziele? Unsere Jüngerschaftsmethode hat ganz konkrete Ziele, angelehnt an die Methode Jesu, ne, siehe Seite 56. Wir hatten das schon letzte Woche besprochen, welche war die Methode Jesu? Seite 56, ihren Glauben gefördert, Nummer 1, Nummer 2, sie im Wort Gottes gelehrt und Nummer 3, sie als seine Vertreter vorbereitet, als Mitarbeiter des Reich Gottes. Und jetzt komme ich, ne, zur Jüngerschaftsmethode. Was hat das mit Jüngerschaftsmethode zu tun? Welche Ziele hat ja unsere Jüngerschaftsmethode? Diese 3 Ziele. Im ersten Jahr, unsere Jünger im Glauben zu stabilisieren. Punkt Nummer 2, Bibelkenntnis zu vermitteln als Grundlage für späteren Dienst. Und Punkt Nummer 3, ihn vorzubereiten und anzuleiten, im Dienst anzufangen. Und wenn ihr genau hingeguckt habt, geschaut, gehört, dann merkt ihr, das ist ja genau das, was auf Seite 56 steht, nur in anderen Worten. Versteht ihr? Das sind 3 Punkte. Das ist so ein Crescendo, so ein Wachstum, so wie 3 Stufen. Erste Stufe, Glaube stabilisieren, Glaube lernen. Zweite Stufe, Bibelkenntnis als Grundlage für den späteren Dienst. Ja, wir brauchen die Bibelkenntnis für uns selbst, aber auch wenn wir etwas für Jesus machen wollen, brauchen wir auch Bibelkenntnis. Und die dritte Stufe, vorbereiten und anzuleiten, im Dienst anzufangen. Erste Schritte im Dienst. Quasi so, wie könnte man sagen, ein Führungskurs für Anfänger sozusagen. Ne? Das ist ja quasi diese 2 letzten Hefte. Was kann ich für Jesus tun? Wir könnten das ja umbenennen als Führungsschule für Anfänger oder so. Ne? Einen anderen Namen für die gleiche Sache. Was kann ich für Jesus tun? Es geht um vor Menschen zu stehen. Egal, ob man jetzt evangelisiert oder lehrt oder Seelsorge macht oder predigt und so weiter, hat alles ja damit zu tun, dass man ja vor Menschen steht. Und deswegen Führungsschulung oder so. Ja, eine Jüngerschaft kann nur als erfolgreich betrachtet werden, wenn im Leben des Jüngers diese Ziele tatsächlich erreicht wurden. Ja, gucken nach dem ersten Jahr. Hat mein Jünger einen stabilen Glauben? Nach dem zweiten Jahr, kann mein Jünger gut mit der Bibel umgehen? Wie sieht seine Bibelkenntnis aus? Und im dritten Jahr, ne, beschäftigt er sich mit der Frage, was kann ich für Jesus tun? Und da müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir das konkretisieren. Nach der Schulung, wenn wir die Fragen besprechen, da können wir uns austauschen über diesen Punkt. Wie können wir das ja konkretisieren, anfangen zu konkretisieren? Könnte man es nicht verkürzen? Weil die Frage ist, Methode, Jüngerschaftsmethoden. Das ist das Thema dieser Schulung, Jüngerschaftsmethoden. Und ich habe hier eine Jüngerschaftsmethode vorgelegt, euch. Und einige würden sagen, ja Rolf, aber guck mal, 156 Schulungen, das ist ja sehr viel. Aber andererseits würden denken, 165 Schulungen, das ist ja gar nichts. Ne? Guck mal zum Beispiel, ich habe ja studiert, Theologie studiert und ich habe mal das durchgerechnet, das waren ja tausende Stunden. Man muss da nur berechnen, 20 Stunden jede Woche mal 20 Wochen oder 23 Wochen pro Semester mal 13 und so weiter. Ne? Das sind ja tausende Stunden, die ich da studiert habe. Ja, dann würden einige sagen, guck mal, 156, das ist ja gar nichts. Ne? Das heißt, versteht ihr, ne? Einige denken, das ist zu wenig, einige denken, das ist zu viel, 156. Aber meine Antwort ist verknüpft mit dieser Frage, die Frage um den Erfolg. Wenn wir wirklich diese 3 Ziele, konkrete Ziele haben, unsere Jünger im Glauben stabilisieren, Bibelkenntnis zu vermitteln als Grundlage des späteren Dienstes, und ihn vorzubereiten und anzuleihen, im Dienst anzufangen. Das sind die Ziele ganz konkret. Und wenn wir möchten, dass unsere Jünger diese Ziele erreichen, dann können wir das nicht erreichen mit weniger als 156 Lektionen. So sehe ich das. So ähnlich wie in einer Ausbildung. Wenn jemand sagen kann, ja, ein junger Mensch kann ja für Kfz-Meister eine Ausbildung machen in nur einem Jahr. Man muss ja nicht 3 Jahre oder so. Okay, es wäre vielleicht in einigen Fällen möglich, aber in den meisten Fällen denke ich nicht. Die meisten jungen Menschen würden 3 Jahre brauchen, um das alles zu studieren, die ganzen Inhalte, die ganzen Bücher, die man da studieren muss und die ganze Praxis, die Motoren auseinanderbauen und so weiter. Ne? Man braucht einfach diese Zeit und so ähnlich mit der Jüngerschaft. Um diese Ziele wirklich zu erreichen, konkret zu erreichen, brauchen wir diese Zeit, diese Menge an Informationen, diese Schulungen. Der Feind, er sagt den Menschen, ja, weißt du was, mach keine Jüngerschaft. Die Jüngerschaft, Ne, das brauchst du gar nicht. Du hast schon einmal die Bibel gelesen, ne? Und jetzt weißt du alles. Ne? Du hast schon mal die Bibel gelesen und jetzt weißt du alles. Jemand hat ja einmal sowas gesagt. Und das hat mich grundtief geschockt, als ich jemand eingeladen habe zur Jüngerschaft und diese Person hat gesagt, ich habe schon die Bibel einmal gelesen. Das hat mich grundtief geschockt, weil diese Person denkt, dass das, was wir hier machen, diese 156 Schulungen, wir das austauschen können, indem wir einmal die Bibel durchlesen. Versteht ihr? Das ist, ne, irreal. Das ist, ne, es ist nicht so. Ich habe ja die Bibel schon, ne, schon 200 Mal gelesen, ne, geschätzt einmal. Ne? Am Anfang habe ich das noch gezählt, als ich zum Glauben gekommen bin, da habe ich noch gezählt, wie oft ich die Bibel ja ganz durchgelesen habe. Aber in den letzten Jahren lese ich mehr so, ne, nachdem ich die, ich weiß nicht, 10, 20 Mal durchgelesen hatte, dann lese ich mehr so immer isolierte Teile, ne, deswegen, ich sage mal so, alles zusammengerechnet, ne, und ich lerne immer noch etwas dazu. Ich lerne noch immer und auch durch diese Jüngerschaft habe ich auch viele Sachen gelernt, ne, normal. Wenn man ja ein Buch schreibt, muss man forschen und man lernt selber dazu. Man schreibt nicht nur Sachen, die man schon weiß. Und ihr merkt, jetzt diese 156 Stunden, im Grunde sind sie sehr zusammengefasst. Im Grunde sind sie, ich sage mal so, das Minimum. Später werdet ihr vielleicht merken, dass das, was ich jetzt sage, stimmt. 156 Schulungen ist das Minimum, was wir brauchen, um diese drei Ziele zu erreichen. Und viele denken, nee, das schaffe ich ja mit viel weniger. In 3 Monaten, nachdem ich bekehrt bin, da kann ich schon predigen, da kann ich schon evangelisieren, da kann ich schon alles Mögliche machen. Okay, vielleicht gibt es Menschen, die wirklich so, ich sag mal so, von Natur aus sehr begabt sind oder so. Aber meistens solche Menschen fallen dann mittelfristig in Irrlehren oder so, weil sie denken, die wissen schon die ganze Bibel, die haben schon die Bibel einmal durchgelesen, die wissen schon alles und so weiter, ne? Aber nein, so ist es nicht. Das heißt, die müssen sich wirklich befestigen, das alles ja wirklich verstehen, wie wir das hier machen, studieren und so wirklich verstehen, die biblische Lehren und so weiter, wirklich verstehen, auch Fleisch und Blut aufnehmen und so weiter, wirklich fest werden in der Kenntnis und in diese Art und Weise, wie man lebt als Christ. Das geht nicht so schnell. Ja, der Feind will die Menschen von der Jüngerschaft abhalten. Leider schafft er das in viele Fälle. Die Menschen merken das nicht, dass Jüngerschaft ganz wichtig ist. Dass wir die Jüngerschaft brauchen, damit wir Gott dienen. Ja, der Feind möchte nicht, dass die Menschen dieses Ziel erreicht. Das letzte Ziel. Er möchte, dass die Menschen ja keiner dieser Ziele erreichen. Er möchte zum Beispiel nicht, dass die Menschen einen stabilen Glauben haben. Er möchte, dass die Menschen hier so ein bisschen so einen mittelmäßigen Glauben haben und im Laufe der Zeit, dann geht das immer bergunter, ne? immer lauer und so. Ne? So möchte es der Feind. Aber nein, wir möchten, dass jeder einen Punkt erreicht, wo er stark ist und wir möchten, dass jeder einen Punkt erreicht, wo er, wie kann man sagen, wie so ein Schwimmer, der jetzt auf dem Sprungbrett ist und dann wirklich, ne, der Moment kommt, wo er springt. Das heißt, und dieser Moment ist, wo einer von uns in den letzten 2 Heften ist und sagt, Gott, ich will etwas für dich tun. Ich habe meine Talente erkannt, meine Gabe erkannt. Jetzt weiß ich, was ich tun soll. Jetzt springe ich ins Wasser. Die Reihenfolge der Themen ist wichtig. Ja, auch die Reihenfolge ist wichtig. Wir können hier ein paar Sachen ändern. Wir könnten ein paar Sachen ändern. Wir könnten. Aber ich würde sagen, nicht alles. Die Hefte 1 bis 4 ist eine besondere Zeit für die Befestigung des geistlichen Lebens, der Beziehung des Andachtslebens, des geistlichen Sieges. Deswegen versuche ich auch immer im ersten Jahr, die Gruppen so klein wie möglich zu halten. 1 oder 2 oder 3 Jüngern maximal, weil wir dann viel mehr besprechen können. Kann ich viel mehr hingucken, ob die Jünger das wirklich umsetzen, ob sie wirklich beten, ob sie wirklich, versteht ihr, die Bibel lesen und so weiter. Das im ersten Jahr. In den anderen Heften, 5 bis 12, da geht's meistens um Kenntnisweitergabe. Die Hefte 5, 6, 7, 8, 9 und 10, da ist es ja ganz, ganz viel Kenntnisweitergabe. Da geht's ja mehr viel um Sachen zu lernen, über die Bibel, Bibelkenntnis und so weiter. Da brauchen wir nicht kleine Gruppen machen, da können wir schon große Gruppen machen, weil da müssen wir schon studieren. Aber ich möchte wirklich, dass in den Heften 11 und 12 meine Jünger wirklich diesen Prozess machen, nachdenken, welche sind meine Talente, welche sind meine Gaben, welche sind meine Berufung, dass jeder Jünger das wirklich durchmacht. Ja, und deswegen da am Ende geht's wieder so in dieser Richtung, wir müssen gucken, jeden einzelnen unserer Jüngern, ob er das wirklich macht, ob er wirklich vor Gott geht und sagt, Gott, zeig mir, wie kann ich dir besser dienen und so weiter, dass jeder das wirklich macht. Und deswegen sollte man da auch gucken, wie wir das organisieren. Ich habe ja nichts dagegen, wenn jemand jetzt zum Beispiel die Hefte 5 und 6 und 7 so studiert, gleichzeitig mit den Heften 1, 2, 3 oder 4. Wenn jemand so viel Zeit hat und das tun möchte, okay. Aber man muss wissen, diese Hefte ab dem Heft Nummer 5, da geht's mehr um Kenntnisse. Muss man ja studieren, das ja versuchen, ja so auswendig zu lernen oder so fest, in den Kopf. Aber die Hefte 1 bis 4, da geht's um ganz konkrete Sachen, wie hier den Heiligen Geist, die Geistestaufe suchen und auch finden. Nicht nur hier reden, Geistestaufe ist toll, sondern wirklich das auch erleben, erfahren. Ne? Und nicht nur sagen, Fasten ist toll, toll, dass irgendjemand fastet, wirklich selber das machen und so weiter. Deswegen, das ist ja alles verbunden und die Reihenfolge ist dann auch wichtig. Woher hatte ich gefragt, warum unbedingt die 12 Hefte? Weil, so wie ich das einschätzen kann, weil ich ja schon 26 Jahre mit Jüngerschaft unterwegs bin, kann ich sagen, dass alles ja, was unter diese 156 Schulungen ist, gehört zum Amateurwesen. Versuchen, voll gutem Willen, aber oft nur stümpelhafte Ergebnisse liefern, wenn überhaupt. Ich kenne ja viele Brüder und Schwestern, die sich Mühe geben. Ich gebe mir Mühe, ich gebe mir Mühe. Ne? Aber was ja nicht schlecht ist, sich Mühe geben. Toll, wir allen sollten uns Mühe geben. Aber irgendwann geht auch das Sprit aus, wenn man sich Mühe gibt und merkt, aber es passiert nichts, es geschieht nichts. Meine Mühe, die versickert im Sand. Warum ist einer der Gründe, weil man sich nicht gut genug vorbereitet hat. Wie jetzt jemand, der versucht hier sein Auto selber zu reparieren und dann schraubt er hier, schraubt er da und schafft es nicht. Ne? Das heißt, nur als Beispiel, dann wird er frustriert und denkt, ich habe ja schon das abgebaut und da geschraubt und hier gemacht und nichts funktioniert. Dann geht er zum Kfz-Mechaniker und der sagt, hier, gib mir einen Schraubenzieher hier, ziehe diese Schraube an und so und fertig, Problem gelöst. Ja, woher wusste der das? Weil er das irgendwo in einem Buch gelesen hat. Ne? Versteht ihr? In seiner Ausbildung. Und der keine Ausbildung gemacht hat, er denkt, nee, das ist ja hier nur ein bisschen Schrauben und da und so weiter. Ne? Und so ähnlich auch im Reich Gottes. Viele Menschen ja versuchen, etwas für Gott zu machen, aber sie schaffen vielleicht nicht viel, aber sie könnten viel mehr schaffen. Wirklich, sagen wir so, Früchte bringen, Ergebnisse liefern und dann auch Freude haben und gucken, guck mal, was ich gemacht habe, das klappt, das funktioniert, Menschen werden wirklich gesegnet, Menschen wachsen wirklich im Glauben und da kann man wirklich merken, dass da meine Saat eine Ernte produziert im Laufe der Zeit. Ne? Man kann sich freuen, aber dafür am besten, wenn man eine Ausbildung macht, eine richtige Jüngerschaft, die ich hier mache. Mit den 156 Lektionen. Ist schwer. Ne? Da muss man ja diese Zeit investieren. Und nicht nur diese Zeit, diese 156 Stunden, sondern ich sage euch das immer wieder, Man nimmt das ja mit für die Woche. Na bitte, wenn ihr heute dieses Heft zumacht, dann nicht alles schon vergessen, was ich hier geredet habe, sondern nachdenken bis nächste Woche. Das Mitnehmen und Durchkauen, das Fixieren in eurer Seele. Und so müsst ihr das machen ja seit dem ersten Heft, dass der wirklich etwas bringt, diese Jüngerschaft, dass euer Leben verändert. Diese Jüngerschaft hat mein Leben verändert. Ich sage mal so, weil ich ja das alles hier auch selber studiert habe, diese ganzen Lektionen, selber, weil ich sie vorbereitet habe. Diese Jüngerschaft hat mein Leben verändert und umso mehr das Leben meiner Jünger und eurer Jünger, wie Paulus zu Timotheus gesagt hat, das, was ich dir beigebracht habe, bringe anderen bei, dass sie wiederum andere beibringen. Das muss immer weitergehen. Lass uns bemühen, die Ziele Jesu zu erreichen und den Namen Gottes dadurch ehren. Welche ist das Ziel der Jüngerschaft? Wenn ihr nach Hause geht und diese Frage nicht beantworten könnt, dann nehme ich nächste Woche einen Hammer mit und damit's klarer wird. Die Ziele hier auf Seite 59, Nummer 1, ich habe schon zum vierten Mal wiederholt, unsere Jünger im Glauben zu stabilisieren. Nummer 2, Bibelkenntnis zu vermitteln als Grundlage für späteren Dienst. Und Nummer 3, ihn vorzubereiten und anzuleiten, im Dienst anzufangen. Das sind die drei Ziele, die Jesus gehabt hat. Die gleichen Ziele, wie Jesus gehabt hat. Das müssen unsere Ziele sein. Wir haben diese Ziele. Wir kennen diese Ziele. Und wenn wir jetzt diese Ziele haben und wir nicht verfolgen, ja, dann sind wir schuld. Selber schuld. Das heißt, dann verlieren wir, werfen wir unsere Zeit weg. Deswegen müssen wir im Auge behalten, warum mache ich Jüngerschaft mit jemand? Nicht, weil ich ja nichts zu tun habe, sondern weil ich hier diese drei Ziele habe. Ich habe diese drei Ziele mit jedem meiner Jünger. Und bitte, habt ihr auch diese Ziele? Das habe ich ja nicht aus der Luft gegriffen, sondern das ist ja ziemlich deutlich, dass es ja so eine Art, wie kann man sagen, das eine führt zum anderen. Wer einen stabilen Glauben hat, kann später für Gott arbeiten. Wenn jemand keinen stabilen Glauben hat, dann kann er ja kein Prediger, Evangelist und Bibellehrer sein. Ganz logisch. Deswegen, alles fängt damit an. Und auch, wer ja die Bibel wenig kennt, kann ja auch kein Prediger, Evangelist oder Bibellehrer sein, versteht ihr? Deswegen ist ja hier alles ja logisch, dieser logische Aufbau. Und wenn wir einen stabilen Glauben haben und die Bibel kennen, dann ist ja logisch, dass wir, diese Kenntnis auch einsetzen und für Gott arbeiten. Das ist ja alles logisch aufgebaut. Und deswegen habe ich da geschrieben, das ist ja nicht umsonst, das ist ja nicht erfunden, sondern das ist ja ganz deutlich aus der Bibel heraus. Die drei Fragen, die wir gleich besprechen werden, sind folgende. Nummer 1, welches sind die Ziele einer erfolgreichen Jüngerschaft? Frage Nummer 2, könnte man die Jüngerschaft nicht verkürzen? Frage Nummer 3, welches wären die Folgen, wenn man auf eine Jüngerschaftsmethode verzichten würde? Amen. Halleluja.